ARD. Diese Podcast-Folge ist nicht für Kinderohren geeignet.
Hausdurchsuchung. Die Polizei findet Schmuck, Kleidung, außerdem Folterfotos, Fesseln und ein Tonband, auf dem die Stimme eines Opfers zu hören ist. Schließlich schlägt auch noch der Leichenhund im Garten an. Unter einem Komposthaufen stoßen die Beamten auf Beton. Eine halbe Nacht und 2 Meter Beton später finden sie ein schweres Fass. Es ist bis oben hin voll mit Säure. Und darin die sterblichen Überreste einer Frau.
True Crime Hamburg für mich willkommen. True Crime Hamburg hört. Für euch geht's in die Ulzburger Straße. Ulzburger Straße, bei uns hat sich ein Mann gemeldet und gibt an, dass seine Freundin vermutlich entführt wurde. Dafür sind die Sonderrechte zugelassen unter Beachtung. 17.32 Uhr.
True Crime Hamburg. Wahre Verbrechen aus der Elbmetropole und exklusive Einblicke in die Polizeiarbeit von Polizeipräsident AD Ralf Martin Mayer.
Moin.
Und Schauspieler und Ehrenkommissar Marek Erhardt.
Moin, moin.
Ein Podcast vom NDR.
Wenn wir euch mit der ersten Folge richtig gepackt haben, was wir natürlich hoffen, dann hört ihr jetzt ja vielleicht auch gerade die zweite Folge. Und dafür habe ich noch einen ganz heißen Tipp für euch. Damit ihr alle weiteren Folgen immer zuerst hört, abonniert uns in der ARD Audiothek. Da gibt es die Folgen immer 2 Wochen früher als woanders. Mein Name ist Marek Erhardt, ich bin Schauspieler, Synchronsprecher und Buchautor. Und hier bekommt ihr Insiderwissen tatsächlich aus allererster Hand, und zwar von Ralf Martin Mayer. Er hat in 44 Jahren Dienst eine Karriere vom Streifenpolizisten bis zum Polizeipräsidenten gemacht. Und hier bei True Crime Hamburg, der Polizeipodcast, erlebt ihr spannende Fälle direkt aus Ralfs Perspektive.
Es sind große Fälle, spannende Geschichten. Ihr erlebt Einblicke in einen interessanten und spannenden Beruf. Und was mir persönlich besonders wichtig ist, wir haben auch die Perspektive von Opfern immer im Blick.
Ralf, heute sprechen wir über einen berühmten Fall aus den 90ern, der auch Jahrzehnte später noch nachhallt. Wir sprechen über einen wirklich bestialischen Mordfall. Wirklich erschütternd, weil der Täter unglaublich sadistisch vorgegangen ist. Und wir erzählen euch auch, wie das MEK, also das mobile Einsatzkommando, in solchen Fällen vorgeht und vor allen Dingen, wie eine besonders beharrliche Ermittlerin gegen einige Widerstände jahrelang unentdeckt gebliebene Mordfälle aufklärte. Wir sprechen heute über die Säurefassmorde.
Dies ist die Geschichte einer jungen Kriminalbeamtin der Mordkommission. Das war damals ein sehr männerdominierter Beruf. Die junge Beamtin hat sehr große Courage gezeigt. Unfassbare Beharrlichkeit. Sie hat diesen schrecklichen Fall aufgeklärt. Vor allem durch ihr geduldiges Zuhören gegenüber den Opfern. Bei dem Fall gab es auch Versäumnisse der Polizei. Das zeigen wir klar auf. Und ihr erfahrt, wie dieser Fall Ermittlungen bei vermissten Fällen grundlegend verändert und nachhaltig verbessert hat.
Ralf, Anfang der 1990er Jahre gehörtest du für über 3,5 Jahre als Leiter einer der 6 Einsatzgruppen zum mobilen Einsatzkommando. Da war zum Beispiel Henning Foschrau gerade unser Bürgermeister. Auf der Reeperbahn hat sich auch ganz viel verändert. Das war ja eigentlich alles nur Rotlichtbezirk. Aber auch da gab es immer mehr Auflockerungen und viele, viele einzelne Punkte wurden immer mehr zu einer großen Partymeile. Und es gab dann im Hamburger Osten tatsächlich auch eine ganz, ganz berühmte Taufe, nämlich im Krankenhaus Boberg. Das war der Ambulanzhubschrauber, der gelbe Engel, der da in Betrieb genommen wurde. Also eine ganze Menge passiert in den 90er Jahren. Und in diese Zeit fallen auch eine ganze Reihe von besonderen Einsatzlagen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch dran, wie zum Beispiel Geiselnahmen, Erpressungen von Konzernen oder auch reichen Familien und eben auch Entführungen. Ralf, in dieser Zeit wird die neue Lebensgefährtin des Geschäftsmannes Kurt K. entführt, der in seinem Ladengeschäft im Hofweg, das ist im Hamburger Stadtteil Uhlenhorst, mit Pelzen handelt.
Das Opfer ist Christa S. Sie verschwindet am 6. September 1991 mit ihrem Fahrzeug. Kurz darauf klingelt bei ihrem Lebensgefährten Kurt K. das Telefon. Der Anrufer gibt sich als Entführer aus. Er fordert 300.000 D-Mark. Eine überschaubare Summe. Oft werden in solchen Fällen eher Millionen gefordert, aber darauf kommt es letztlich nicht an. Wir nehmen jeden Fall ernst und wollen jeden Täter dingfest machen. Also bauen wir das Einsatzkonzept für Entführungslagen auf.
Okay, also es ist keine Vermisstensache anscheinend, sondern es wird jetzt das Einsatzkonzept für Entführungslagen aufgebaut. Wir sind also mitten in der Polizeiarbeit. Wie sieht denn eigentlich so ein Einsatzkonzept für Entführungslagen genau aus? Darfst du das verraten?
Ja, es besteht aus verschiedenen Abschnitten. Da kann zum Beispiel die Verhandlung dabei sein mit dem Täter, Geldübergabe oder die Pressearbeit. Wir jedenfalls, also meine Gruppe und ich, müssen uns in diesem Fall auf Observationsmaßnahmen vorbereiten. Und zwar nach Anruf des oder der Täter. Jeder Entführer, das kann man sagen, rechnet damit, dass die Polizei im Spiel ist, auch wenn er das Gegenteil fordert. Ich erinnere mich noch, dass wir am späten Nachmittag des 13. September in einem Eiscafé in der Rolfingstraße im Stadtteil Wellingsbüttel waren. Und wir sind hier in dieser Gegend gewesen, weil der letzte Anruf aus einer Telefonzelle ganz in der Nähe gekommen war.
Ralf, wir kennen uns nun schon so viele Jahre, aber es gibt natürlich immer ein paar Dinge, mit denen ich dich wieder überraschen kann. Dieses Eiscafé in der Rolfingstraße, das kenne ich sehr gut, weil es war eigentlich nur 500 Meter von meinem Wohnhaus entfernt. Du weißt ja, dass ich in Wellingsbüttel groß geworden bin. Und in dieser Eisdiele war ich wirklich tagtäglich. Und jetzt frage ich mich, ob ich dich vielleicht an diesem Tag, dem 13. September, vielleicht schon als jungen, gut aussehenden Polizeibeamten dort gesehen habe. Ich weiß es nicht. Ihr habt den letzten Anruf des Entführers zurückverfolgt und das muss ja irgendwo da in der Gegend gewesen sein. Wie läuft so etwas 1991 ab? Wie ist sowas technisch möglich?
Stell dir das vor wie im Krimi, Marek. Wir überwachen den Telefonanschluss des Erpressten, in diesem Fall also Kurt K., und wir können von seinem Telefonanschluss technisch zurückverfolgen, wo der Anruf herkommt. Ich also in Wellingsbüttel vor der Eisdiele mit meiner Einsatzgruppe in Erwartung des nächsten Täteranrufs. Die Zeit vergeht und so gönne ich mir noch schnell ein Eis.
Weißt du noch, welches Eis du gegessen hast?
Ich hatte befürchtet, dass sowas kommt. Ich würde sagen, da Schokolade meine Lieblingssorte ist, bin ich ziemlich sicher. Ich tippe auf Schokolade.
Zurück zum Fall.
Plötzlich, Marek, kommt über Funk die Meldung, dass das Opfer frei ist. Das heißt, wir können abbrechen. Irgendwie komisch, denke ich. Ist da ein Amateur am Werk?
Also ich habe ja bei euch bei der Polizei schon eine ganze Menge kennenlernen dürfen. Entführungen, Geldforderungen und auf einmal ist die Geisel frei, ohne dass was bezahlt wurde. Ich meine, das hört sich doch eher an wie so ein dummer Jungenstreich.
Ja, aber für uns ist das kein Spaß, Marek. Ermittelt wird trotzdem und zwar wegen erpresserischen Menschenraubes. Und es geht ziemlich schnell. Nur 3 Tage später, am 17. September, ist ein dringend Tatverdächtiger ermittelt. Es ist ein gewisser Lutz R. Meine Einsatzgruppe bekommt den Auftrag, Lutz R. festzunehmen. Wir haben verschiedene Wohnorte ermittelt. Es gibt einmal ein Feriendomizil in Basedow, das ist so 50 Kilometer von Hamburg, südöstlich im Bereich Lauenburg. Und es gibt seine Wohnung, ein Reihenhaus, das in Rahlstedt liegt, im Dompfaffenweg. Wir bekommen den Auftrag, dieses Reihenhaus aufzusuchen und ihn dort ausfindig zu machen.
So, und jetzt wird spannend. Das MEK ist unterwegs. Wie muss ich mir das vorstellen? Normalerweise sieht man euch ja immer in den Zeitungen, Sturmhaube, Einsatzanzug, bewaffnet bis unter die Zähne. War das auch in diesem Fall so?
Also wir haben uns entschieden für zivil. Das heißt also, wir trugen ganz normale Alltagskleidung. Darunter trugen wir die schusssichere Weste, am Gürtel den Revolver Smith & Wesson Kaliber 38 Spezial, Munition 357 Magnum, dazu Handschellen und ein Funkgerät. Außerdem, das haben wir immer dabei, für alle Fälle sozusagen, unsere schwere Ramme, die nennen wir liebevoll Generalschlüssel.
Der Generalschlüssel. Ihr werdet in der nächsten Zeit immer wieder solche Sachen hören. Die Polizei gibt manchen Einsatzwerkzeugen immer ganz spezielle Namen. Wir werden euch aber natürlich immer wieder darüber aufklären, wie so etwas auch gemeint wird. Und eigentlich ist es zum Teil auch sehr, sehr lustig, auch wenn der Fall mehr als ernst ist.
Wir kommen also im Dompfaffenweg an und nähern uns leicht verdeckt dem mittleren Reihenhaus. Ich kauere zunächst unter einem Fenster, beuge mich seitlich zur Tür und drücke die Klingel. Weitere Kollegen verstecken sich hinter Mauern und Büschen. Es dauert keine Minute, da geht die Tür auf. So schnell ich hoch an die Tür und mir gegenüber steht ein kräftiger, leicht untersetzter Mann mit stechendem Blick. Kalte, hellblaue Augen. Eine genauso helle Stimme krächzt mir entgegen. Gut, dass Sie kommen.
Und lass mich raten, der Mann war sehr erfreut, dass du vor ihm standst?
Ja, irgendwie war das komisch, aber gut, habe ich gedacht, wenn ich gelegen komme, dann komme ich. Dann dränge ich den Mann ins Haus und werfe ihn zu Boden. Wir legen ihm Handschellen an, durchsuchen ihn und führen ihn schließlich ab. Ich habe das Gefühl, einem eher ungefährlichen Täter gegenüberzustehen. Was für ein Klops, denke ich noch. Die Ermittler rücken nach und wir durchsuchen das Haus. Wer hält sich da sonst noch auf? Gibt es Hinweise auf Mittäter oder auf die Tatausführung? Ich gehe in den Keller und bin ehrlicherweise ziemlich erstaunt, als wir da eine große Metalltür finden.
Okay.
Wie in einem alten U-Boot. Und dahinter entdecken wir eine Art Atombunker. Den betrete ich kurz, nur um nach weiteren Personen zu suchen. Aber überall Fehlanzeige. Im hinteren Bereich des Bunkers habe ich mich noch grob erinnert an ein Regal und eine Art Bett. Wirklich komisch, aber was soll ich machen? Christa S. ist frei, der Kerl ist festgenommen. Ich schreibe den Bericht und dieser Fall ist für mich damit erledigt.
Denkst du?
In dem Moment jedenfalls. Aber durch eine Kollegin von der Mordkommission soll ich später dann doch noch wieder von den Ermittlungen hören. Von Ermittlungen gegen Lutz R. Und ich höre eine Geschichte, ehrlicherweise, die mir heute noch Gänsehaut bereitet.
Ralf, erzähl uns doch noch einmal von dieser Kollegin. Die hat ja später richtig Bewegung in diesen Fall gebracht, denn aus einer, ich sag mal, einfachen Entführung mit Geiselrückgabe sollte ja Deutschlands wohl grausamster Serienmordfall werden.
Ja, so ist es, Marek. Die Kollegin heißt Marianne Atzeroth-Freier. Sie ist eine beeindruckende Frau. Über sie gibt es einiges zu erzählen. Sie war eine der ersten Frauen bei der Hamburger Mordkommission. Es kommt auch schon mal zu Akzeptanzproblemen. Jedenfalls, Marianne löst diesen grausamen Mordfall, zu dem die Akte Lutz R. ja noch werden sollte. Marianne hört zu, sehr aufmerksam, vor allem den Opfern. Sie bleibt beharrlich am Fall, egal wie stark ihr der Wind ins Gesicht weht. Auch die Ermittlungen der Kollegen gehen weiter. Die Beweise gegen Lutz R. erhärten sich und die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage. Lutz R. wird wegen Entführung von Christa S. der Prozess gemacht. Am Ende bekommt er 3 Jahre wegen erpresserischen Menschenraubes. Ein ziemlich mildes Urteil. Denn die Richter scheinen den Schilderungen des Opfers nicht im vollen Umfang zu glauben.
Aber jetzt wird's wirklich richtig interessant. Das Urteil ist ja tatsächlich nur so ein kleiner Aspekt dieses Falls. Denn wirklich spannend an dem Prozess ist ja das, was in einer Verhandlungspause passiert, ne?
Genau, Marek. Dazu muss man wissen, Marianne hat die Opfer betreut und sagt deshalb im Prozess aus, als Zeugin. In einer Verhandlungspause kommt es dazu, dass sie auf dem Flur von einer Frau angesprochen wird. Diese Frau ist als Zuhörerin im Saal und sie sagt, sie sei die Mutter von Annegret B. Und sie sagt auch, Lutz R. kannte ihre Tochter Annegret. Und die ist seit 4 Jahren verschwunden. Marianne entschließt sich, dieser Sache nachzugehen.
Ich meine, das ist ja bestimmt ein richtiger Gänsehautmoment für die Ermittlerin. Kannst du heute nachempfinden, wie dieser Augenblick für Marianne war und vor allen Dingen, warum nimmt sie sich nun auch noch diesen Fall an?
Das kann ich absolut nachvollziehen, Marek. Solche Momente sind sehr intensiv. Aber um zu verstehen, warum Marianne sofort anspringt, müssen wir ein paar Tage zurückgehen. In die Nacht, als Lutz R. die entführte Christa S. freilässt. Er setzt sie vor einer Polizeiwache ab und die Geschichte, die sie dort erzählt, ist schwer zu glauben. Und die Beamten tun das auch nicht wirklich. Anders Marianne. Sie holt Christa S. nach ihrer Aussage ab und bringt sie zu ihrem Sohn. Im Auto unterhalten sich die beiden. Christa S. erzählt ihr von ihrem Entführer, von seinem Glauben an Astrologie und von merkwürdigen Geschichten der spanischen Mafia. Außerdem berichtet Christa S. von einem Bunker, in dem sie 7 Tage lang gefangen gehalten worden sei. Sie erzählt von Folterfotos einer Unbekannten, die Lutz R. ihr gezeigt hat. Ziemlich eigenartig und schwer nachvollziehbar, das alles. Aber Marianne nimmt Christa S. von Anfang an ernst. Und, kaum zu glauben, der Lebensgefährte von Christa S., von dem Lutz R. 300.000 D-Mark haben will, ist sein ehemaliger Chef.
Moment, das heißt, Lutz R. hatte schon einmal ein Opfer aus seinem Bekanntenkreis ausgewählt.
Ganz genau, Marek. Und jetzt wird's noch spannender. Die frühere Frau von Christas Lebensgefährten, Kurt K., Hildegard K., wird auch seit Jahren vermisst.
Da klingelt es natürlich bei Marianne. Also, Kurt hatte mit Lutz zu tun, Hildegard war weg. Die Mutter von Annegret hatte mit Lutz zu tun, Annegret war weg. Also ich meine, das klingt doch so, als wenn Frauen, die Lutz kennen, früher oder später alle vermisst werden.
Genau, Marek. Ich finde, das ist eine ziemlich plausible Hypothese. Marianne stellt jedenfalls genau diese Verbindung her und nimmt die Ermittlungen auf. Da weiß sie allerdings noch nicht, welcher Wind ihr da entgegenwehen wird.
Hildegard K., die erste Frau von Lutz' ehemaligem Chef, Kurt, war also vor Jahren einfach verschwunden und ist auch dann nicht wieder aufgetaucht.
Richtig, Marek. Hildegard K. gilt immer noch als vermisst. Marianne geht jetzt auch diesem Fall detailliert nach. Sie stellt Parallelen in den beiden vermissten Fällen fest. Es gibt zum Beispiel Briefe in beiden Fällen, angeblich von den Opfern. Darin steht so etwas wie, es gehe ihnen gut und sie wollen ein neues Leben anfangen. Und sehr auffällig, Achtung, beide Schreiberinnen geben ihre Personalausweisnummer an.
Wie bitte?
Also so viel Zufall ist äußerst verdächtig.
Ist dir das schon mal vorgekommen, dass jemand einfach seine Personalausweis, ich meine, das sieht ja fast gewollt aus, oder?
Ja, oder bauernschlau, ich weiß es nicht. Also Marianne sieht das jedenfalls auch so. Trotzdem bekommt sie bei den Recherchen kaum Unterstützung aus ihrem Kollegenkreis. Sie wird sogar belächelt und ihre anderen Fälle, darf man nicht vergessen, hat sie ja auch noch auf dem Tisch. Und das sind einige.
Aber dann geht's ja wirklich voran. Also ein neuer, junger Kollege tritt jetzt an die Seite von Marianne und der entwickelt sich zu einer ganz großen Hilfe bei diesen Ermittlungen.
Genau, der junge Kollege heißt Andreas Lohmeier. Er liest zunächst die Akte und kommt sehr schnell zur Überzeugung, dass das, was Marianne annimmt, auch er teilt. Er sagt, ja, Lutz R. könnte was mit dem Verschwinden der beiden Frauen zu tun haben. Der Lutz R. verbüßt gerade noch seine Haftstrafe, ist inzwischen im offenen Vollzug. Und er steht kurz vorm Antritt seines nächsten Hafturlaubes. Und entscheidend ist, die Ermittler finden heraus, dass er seinen letzten Hafturlaub dazu genutzt hat, seine Ausreise nach Südamerika vorzubereiten.
Doch diese Reise soll Lutz Gott sei Dank nie antreten, denn jetzt gelingt ja dem Ermittlerteam der große Durchbruch. Zusammen mit Andreas kommt Marianne entschieden voran.
Ja, die beiden Ermittler gehen davon aus, dass der Entführer die Habseligkeiten, die Wertgegenstände seiner Opfer zu Geld gemacht hat. Wohl auch einen VW Golf, der Annegret gehörte. Damals noch mühselige Ermittlungen mit der Schreibmaschine und über den Postweg führen dazu, dass sie den jetzigen Halter des Wagens herausfinden. Der ist aber schon der zweite Besitzer nach Annegret. Und sie suchen weiter und machen den vorherigen ausfindig. Und der kann sich gut an den Mann erinnern, der ihm das Auto verkauft hat. Es ist,
lass mich raten,
Lutz R. Das ist der Durchbruch in diesem Fall. Marianne verhört auch die Angehörigen der Vermissten. Aber all das immer noch gegen den Widerstand des Leiters der Mordkommission. Die Kollegen machen sich über sie und Andreas inzwischen lustig. Sie glauben, die beiden spinnen. Sie fühlen sich bestätigt, dass Frauen bei der Mordkommission nichts zu suchen haben. Marianne solle lieber Vermisstenvorgänge bearbeiten.
Ja, tatsächlich kennen wir das ja auch immer noch, dass es da in der Männerdomäne immer noch Leute gibt, die dann auch der Meinung und den Ermittlungen der Frauen nicht wirklich trauen. Das muss echt eine schwierige Zeit für Marianne sein, aber dann schafft sie es und überzeugt tatsächlich einen jungen Staatsanwalt. Wir nennen ihn jetzt mal J. Er liest intensiv Mariannes Bericht und sie hat bei ihm Durchsuchung und Haft beantragt. Ja, und der Staatsanwalt, wie soll es anders sein, stimmt ihr sogar zu. Der glaubt auch, da ist was dran und er stellt Durchsuchungsbeschlüsse und einen Haftbefehl gegen Lutz aus. Und zwar wegen Mordverdacht.
Das ist ein großer Moment für Marianne. Und als sie damit zur Dienststelle kommt, also mit diesen Beschlüssen, kann sich der Dienststellenleiter nicht mehr rauswinden. Die Ermittler machen sich auf zur Hausdurchsuchung. In seinem Wohnhaus in Hamburg-Rahlstedt und in seinem Feriendomizil in Basedow. Sie finden dort alles an Beweismitteln, was Marianne Azeroth-Freier und ihr Team in über 300 Seiten akribisch aufgelistet haben. Schmuck, Kleidung, Hausrat der beiden vermissten Frauen, Annegret B. und Hildegard K. Außerdem auch die Folterfotos, Fesseln und ein Tonband, auf dem die Stimme eines Opfers zu hören ist. Es ist die Stimme von Annegret B. Und dann schlägt auch noch der Leichenhund bei Lutz Erst zu Hause in Rahlstedt an.
Manchmal reicht eine Podcast-Folge einfach nicht aus, um eine Geschichte komplett zu erzählen. Das wissen auch unsere Kollegen von der Tagesschau. Und in ihrem neuen Storytelling-Podcast 11KM Stories begleitet ihr Autoren bei herausragenden Recherchen, die in mehreren Folgen erzählt werden. In der neuen Staffel geht es um den chinesischen Tech-Giganten Huawei, wie er eigentlich wirklich ausgesprochen ist, Huawei. Der kämpft nämlich seit Jahren gegen Spionagevorwürfe. Könnten wir wirklich durch Huawei-Technologie abgehört werden oder unsere Netze vielleicht sogar abgeschaltet? Diese 11KM-Story-Staffel spürt den Vorwürfen nach. In China, wo der Konzern eine rasante Wachstumsgeschichte hinter sich hat und seine Forschung weiter mit Ehrgeiz vorantreibt. In Brüssel, wo Huawei-Lobbyisten EU-Mitarbeiter bestochen haben sollen und vor allen Dingen auch in Berlin mit der Frage, wie gehen wir? Wie geht Deutschland mit Huawei um? China Games, das Imperium Huawei. Die neue Staffel von 11KM Stories hört ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link setzen wir euch in unsere Folgenbeschreibung. September 1992, Ralf. Das Reihenhaus von Lutz R. in Rahlstedt. Die Polizei rückt mit, wie ihr immer so schön sagt, ganz großem Besteck aus. Im Einsatzteam ist auch Herbert Everding, den ich auch persönlich sehr, sehr gut kenne. Der spielt hier tatsächlich eine wichtige Rolle. Was kannst du uns über ihn sagen?
Also Herbert Everding arbeitet damals schon einige Jahre beim technischen Zug der Bereitschaftspolizei. Er hat auch schon so einiges erlebt beim sogenannten T-Zug, wie wir ihn in der Polizeisprache nennen. Das Team ist beispielsweise dafür da, Einsatzkräften Zugänge zu schwer gesicherten Türen zu verschaffen. Sie öffnen wirklich jede Tür. Das habe ich beim MEK oft genug erlebt, zum Beispiel bei den Hells Angels, die ja häufig schwer gesicherte Türen haben. Die haben die entsprechenden Mittel und die Kollegen sind sehr gut ausgebildet, kann man sagen. Dieser T-Zug der Bereitschaftspolizei steht nun also in Rahlstedt, weil dort bei Lutz R. die Leichenhunde angeschlagen haben. Auf der Kellertreppe. Man kann also davon ausgehen, dass auf dieser Kellertreppe Geruchsspuren einer Leiche sind. Sie könnte dort abgelegt worden sein oder dass sich unter der Kellertreppe eine Leiche befindet. Herbert und seine Kollegen arbeiten sich also mit einem Abbauhammer Schritt für Schritt durch die Treppe. Sie finden dort aber nichts.
Also heißt das, es wird erstmal gar nichts gefunden? Ich meine, wer Hunde kennt und auch weiß, was die Spürhunde alles drauf haben, die Hunde haben doch eigentlich angeschlagen an der Stelle.
Unter der Treppe ist jedenfalls keine Leiche gefunden worden und irgendwann, muss man sagen, sind Leichensuchhunde auch mal erschöpft. Die große Durchsuchungsaktion an diesem Tag, also am 15. September 1992, bleibt ergebnislos. Es wird auf dem gesamten Gelände keine Leiche gefunden.
Okay, das ist die Heimatadresse von ihm in Rahlstedt im Dompfaffenweg. Aber was ist denn mit Lutz Feriendomizil in Basedow?
Basedow ist eine eigene Geschichte. Etwas später, kurz darauf, wird dort mit Hunden abgesucht. Dabei schlagen die Hunde an Wellplatten an, im vorderen Bereich des Grundstücks an einem Carport. Dort wird gegraben, gesucht, aber das führt auch zu nichts. Der neue Kollege aber von Marianne, der Andreas Lohmeier, führt dann Nachbarschaftsbefragungen durch. Das ist sehr interessant, weil zwei Zeugen erzählen unabhängig voneinander von einer eigenartigen Grabeaktion im hinteren Teil des Grundstücks. Sie hatten vor Jahren gesehen, dass Lutz R. dort ein sehr, sehr tiefes Loch gegraben hatte. So tief, dass er die Erde kaum noch mit der Schaufel nach oben befördern konnte. Seine Nachbarn, sagte er damals, er wolle dort nur einen Komposthaufen anlegen. Der ist auch da, dieser Komposthaufen. Daneben sogar ein Kinderkarussell. Aber plausibel, warum er so ein tiefes Loch gräbt, ist das alles nicht.
Was ich jetzt nicht verstehe, einen Komposthaufen kenne ich eigentlich immer so über der Erde. Jetzt ist der Komposthaufen weit, weit unter der Erde. Was passiert jetzt?
Marek, die Kollegen des T-Zugs gehen jetzt vor mit langen Stangen und stochern in der Erde. Sie stoßen auf einen festen Widerstand. Sie kommen aber irgendwann nicht weiter mit ihren Stangen, sodass schweres Gerät angefordert wird. Ein Unimog, also ein Klein-LKW mit Frontlader und Schaufel wird angefordert. Mit diesem Klein-LKW wird ein metertiefes Loch zur Seite geschoben. Das heißt, sie können tiefer ansetzen. Jetzt stochern die Beamten mit den Stangen weiter und ertasten etwas Hartes. Sie graben mit Spaten, mit Plattschaufel und in 2,50 Meter Tiefe stoßen sie auf einen Betonring. In diesem Ring finden sie ein graues Fass.
Das alles geschieht am 1. Dezember 1992. Wie gehen Sie jetzt weiter vor?
Sie öffnen den Deckel und das Fass ist bis zum Rand mit einer noch undefinierbaren Flüssigkeit gefüllt. Obendrauf schwimmt etwas. Es sieht aus wie Haare. Herbert Everding sieht das und denkt zuerst an einen Hund.
Das ist wahrscheinlich doch eher ein Schutzgedanke, oder? Weil ich meine, Herbert Everding weiß doch, dass ihr auf der Suche nach einer menschlichen Leiche seid.
Ja, absolut. Gut möglich, dass er sich von dem schrecklichen Gedanken ablenken wollte. Die Soko besteht darauf, dass das Fass wieder geschlossen wird. Man will erst wissen, was für eine Flüssigkeit darin ist. Dann wird das Fass auf einen LKW geladen und in das Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf gebracht. Der Leiter des Instituts wartet schon, Professor Püschel. Er hat die Idee, das Fass erst einmal zu röntgen. Und so wird es auf einem Sektionstisch ausgekippt. Püschel erzählte mir, dass er dort einen beißenden Geruch wahrnimmt.
Achtung, eine kleine Warnung von uns an euch. Wenn ihr sowas nicht so gut hören könnt, dann springt bitte am besten mal eine gute Minute nach vorne.
Das, was da bis jetzt auf dem Sektionstisch liegt, ist klar zu erkennen. Es ist ein mit Bändern gefesselter Oberkörper einer Frau. Andere Körperteile fehlen. Man kann Sägespuren an Knochen erkennen. Der Körper ist übel zugerichtet. anhand dessen, was übrig ist, insbesondere am Zahnstatus, kann Annegret B. identifiziert werden.
In dem Fass, das die Polizei im Garten des Ferienhauses von Lutz R. in Basedow ausgrieb, wird also die Leiche der Annegret B. gefunden. Später in Hamburg-Rahlstedt allerdings wird dann auch noch ein Fass gefunden, richtig?
Ja, am 4. Dezember 1992. Es wird auf dem Grundstück des Reihenhauses von Lutz R. gegraben. Die Kollegen beginnen an einer Stelle, an der die Leichensuchhunde reagiert haben. Auch hier gräbt zunächst der T-Zug der Bereitschaftspolizei. Gleich bei der ersten Grabestelle finden die Kollegen etwas. 2 leere Fässer und 5 Kanister mit je 10 Litern Salzsäure. Leere Fässer. Nach dem Fund in Basedow wirklich erschreckend. Dann graben die Männer neben dem Lüftungsschacht des Bunkers weiter. Sie stoßen auf eine Schicht aus 1,70 Meter dicken Beton. Sie arbeiten sich durch und finden darunter schließlich ein weiteres Fass. Darin sind neben Strumpfhosen, Wäscheklammern, Schraubzwingen, Pinnwandnadeln und Paketband auch Organe und Zähne. Sie haben hier die sterblichen Überreste von Hildegard K. gefunden.
Die Polizei findet bei Lutz R. in Basedow und auch dann in Hamburg-Rahlstedt die sterblichen Überreste der vermissten Frauen Annegret B. und Hildegard K. Lutz R. ist also nicht nur für die Entführung von Christa S. verantwortlich, sondern er muss sich jetzt dann auch vor Gericht für die Entführung und Tötung der anderen beiden verantworten. Und im Laufe der Verhandlungen kommen Details zum Umgang mit seinen Opfern ans Licht. Ralf, wie ist Lutz R. genau vorgegangen?
Am 12. März 1986 verschleppt er Hildegard K., die 61 Jahre alte Ehefrau seines Lehrmeisters Kurt K. Er nimmt ihr Geld und Schmuck ab. Er sperrt sie ein, und zwar in den Raum, der an seinen Bunker angrenzt. Der Bunker war genehmigt, der Raum illegal. Der Raum ist nur durch eine enge Luke zu erreichen. Lutz R. zwingt sein Opfer, Briefe zu schreiben. Briefe an Angehörige, Freunde und die Polizei. Darin soll sie ihr Verschwinden damit erklären, dass sie ein neues Leben anfangen will. Sie gibt sogar die Ausweisnummer an. Dann tötet Lutz R. die Frau, zersägt ihren Körper und wirft die Leichenteile in ein Fass mit Säure. Das Fass vergräbt er in seinem Garten in Rahlstedt. Gut 2 Jahre später, am 5. Oktober 1988, sperrt Lutz die 31-jährige Annegret B. in das Verlies in seinem Bunker. Er kennt sie aus dem Schwimmverein. Er zwingt auch Annegret, Briefe zu schreiben. Wie bei Hildegard K. steht auch in diesen Briefen, sie wolle ein neues Leben anfangen. Die Polizei übergibt die Briefe einem Schriftsachverständigen zur Untersuchung. Der erkennt, dass Annegret in den Schriftstücken Hinweise auf ihren Entführer verstecken konnte. Sie hat einige Buchstaben im Text leicht deutlicher geschrieben. Zum Beispiel die Buchstaben H-I-L-F, also Hilf. Eine erstaunliche Entdeckung. Das hatte bis dahin noch niemand bemerkt. In wochenlanger Gefangenschaft fesselt und quält Lutz R. die Frau. Schließlich tötet und zerstückelt er sie. Ihre Überreste versteckt er in einem Säurefass im Garten seines Ferienhauses in Basedow.
Unter 2 Metern Beton.
Unter 2 Metern Beton.
Also, Lutz R. sagt ja in der Hauptverhandlung dann allerdings aus, Annegret B. sei in der Sauna zu Tode gekommen. Das glaubt man ihm aber nicht.
Die Geschichte widerlegt schon die Rechtsmedizin, und zwar sehr schnell. Lutz R. macht eine haarsträubende Aussage. Er sagte, Annegret habe ihm nach einvernehmlichem Geschlechtsverkehr heftig in den Penis gebissen. Er habe sie von sich gestoßen, und zwar heftig, und in der Sauna zurückgelassen, um sich um sein blutendes Glied zu kümmern. Annegret sei dann in der Sauna gestorben, vermutlich an Kreislaufversagen oder ähnlichem. Der Rechtsmediziner Professor Püschel wurde vom Gericht beauftragt, Lutz R. auf Bissverletzungen zu untersuchen.
Und Professor Püschel macht natürlich nichts anderes. Er sucht nach Bissverletzungen am Penis, aber er findet keine.
Genau, er hat das so ausgedrückt in seinem Gutachten, das vom Täter behauptete Bissgeschehen mit einer stark blutenden Verletzung konnte vom Gutachter nicht nachvollzogen werden.
Okay, das war also dann gelogen. Aber Ralf, ich sag's mal ganz ehrlich, ich denke die gesamte Zeit über was ganz anderes nach. Lutz R. ist doch so furchtbar professionell vorgegangen und dann lässt er also Christa S. frei. Wir wollen es nicht vergessen, ausgerechnet direkt vor einer Polizeiwache. Das ist doch super gefährlich gewesen für ihn. Und sie hatte immerhin Fotos von der gefesselten Annegret B. gesehen. Und weißt du, warum hat er sie freigelassen?
Marek, gute Frage. Ich bin da ehrlicherweise ganz bei dir. Die Ermittler gehen davon aus, dass die vorzeitige Rückkehr seiner Frau eine Rolle gespielt haben könnte. Dazu gehört aber auch, dass er abergläubisch war. Er hatte einen tiefen astrologischen Aberglauben und die Sterne standen damals sehr schlecht. Außerdem hatte er wahrscheinlich die Sorge, dass die Polizei ihm auf der Spur sein könnte. Er meinte wohl, beim letzten Telefonat ein komisches Knacken in der Leitung gehört zu haben. Also irgendwie fürchtete er, er sei aufgeflogen oder könne aufgeflogen sein. Und vielleicht zu allerletzt fühlte er sich in Bezug auf die Säurefässer doch relativ sicher. Er hat gedacht, dass man die Leichen von Hildegard K. und Annegret B. nie finden wird. Ich frage mich allerdings, warum er die Polaroid-Fotos aufbewahrt hat und solch ein Risiko eingegangen ist.
Also vom Schwurgericht gibt es für Lutz Reinstrom, den Namen können wir jetzt natürlich auch nennen, denn der Name ist ja seit seiner Verurteilung deutschlandweit bekannt, die Höchststrafe. Er habe aus Habgier und zur Verdeckung seiner Verbrechen getötet und er bekommt lebenslänglich, Achtung, mit anschließender Sicherungsverwahrung, in der er übrigens heute auch noch sitzt. Und irgendwie besonders gruselig finde ich, das muss ich ehrlich sagen, dass bis heute ja nicht klar ist, ob er vielleicht noch mehr Menschenleben auf dem Gewissen hat. Ralf, wie kommt man darauf?
Naja, er hatte eine klare sadomasochistische Neigung. Das bietet Raum für solche Überlegungen. Bis heute konnte aber nichts bewiesen werden und die Ermittler haben natürlich alles versucht. Immerhin standen bei ihm die nächsten leeren Fässer bereit und einige gut gefüllte Salzsäurekanister. Und ungeklärte Vermisstenfälle gab es damals auch. Dann wurde noch ein Schließfach gefunden. Das gehört auch zur Wahrheit, dass Lutz Reinstrom zugeordnet wurde. Darin waren menschliche Zähne mit Zahngold. Bis heute ist ungeklärt, wem diese Zähne mal gehört haben. Allerdings, ein Gutachten ergab, dass die Zähne fachmännisch herausgenommen worden waren, eventuell sogar von einem Zahnarzt.
Ich frage mich allerdings, warum es nach Annegret B. und Hildegard K. bis Christa S. dauern musste, bis die Polizei Reinstrom auf die Schliche kam.
Ja, Marek, da muss man ganz klar sagen, die beiden vermissten Vorgänge hätten mit viel mehr Power bearbeitet werden müssen. Leider gab es damals eine ganze Reihe weiterer Fälle, die mit genauso wenig Priorität abgearbeitet wurden. Diese Versäumnisse haben sich später gerecht, und zwar nicht nur in Hamburg. In der vermissten Sache der Annegret B. schrieb ein Polizeibeamter einen unglaublichen Vermerk. Der Beamte kannte Annegret und ihren Mörder aus dem Schwimmverein. In dem Vermerk steht, dass er die Vermisste persönlich kenne und sie sich bei ihm schriftlich gemeldet habe. Sie lebe mit ihrem neuen Bekannten im Ausland. Im Ergebnis hatte dieser Beamte den Täter also unwissentlich gedeckt. Denn zu den Briefen hatte Lutz R. seine Opfer ja eindeutig gezwungen. Zur Wahrheit gehört auch, dass es bei der Polizei viele sehr gute Ermittlungen gab. Von Beginn an engagierte und deshalb erfolgreiche Ermittlungen. Und es gibt auch Fälle, bei denen Erwachsene tatsächlich ihr bisheriges Leben hinter sich lassen wollen und verschwinden.
Gut, Hamburg hat inzwischen reagiert und eine spezielle Gruppe für ungeklärte Vermisstenvorgänge eingerichtet. Wie geht man da genau vor? Und
das ganze System ist breiter aufgestellt und hochspezialisiert. Die Ermittelnden sind einerseits in einem regionalen LKA-Teil, wo die eingehenden Anzeigen bearbeitet werden, gegliedert und einen spezialisierten LKA-Teil. Das ist das LKA 44. Und das LKA 44 ist zuständig für sogenannte ungeklärte Vermisstenfälle oder, wie wir sie auch nennen, Langzeitvermisste. Beide Bereiche arbeiten gemeinsam und unterstützen sich gegenseitig, also eine Art Teamwork. Da gibt es sehr kreative Prozesse. Es wird zum Beispiel immer gefragt, was ist noch möglich? Was könnte auch passiert sein? Was können wir noch tun? Wichtige Sofortmaßnahmen sind heutzutage verpflichtend. Das heißt, man muss immer die Daten oder Geruchsspuren für einen Suchhundeeinsatz sichern. Die Zusammenarbeit sorgt für kreative Prozesse und dass ganz neu auf die Fälle geschaut wird und neue Perspektiven eingebracht werden. Ein solcher Paradigmenwechsel hat bundesweit stattgefunden. Man hat hier inzwischen wirklich sehr hohe Standards gesetzt.
Gut, Ralf, also mittlerweile hat sich die Technik ja auch stark verbessert. Von daher geht ja auch vieles jetzt hoffentlich viel schneller von der Hand. Es ist sehr viel passiert seit diesem Fall. Viele Jahre sind vergangen. Und Ralf, du solltest später wieder mit diesem Fall zu tun bekommen. Du hast überraschend Post von Lutz Reinstrom bekommen. Was hat er denn geschrieben?
Ja, man muss wissen, ich war 2005, als das passierte, Pressesprecher der Polizei und hatte ein Statement zu seinem Fall gegeben. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich den Brief geöffnet habe und diese krakelige Schrift las und mir dachte, wer schreibt mir denn da? Also der Brief war 3 bis 4 Seiten lang, handgeschrieben, durchsetzt von Zurechtweisungen und er stellte vieles von dem in Abrede, weshalb er verurteilt worden war. Bis heute hat er sich nie von seiner Version der Geschichte verabschiedet, muss man sagen. Ich vermute, da schlägt seine narzisstische Persönlichkeit durch. Zu dem Ergebnis kam jedenfalls auch ein Gutachten, in dem steht, dass Reinstrom hochgradig narzisstisch, gefühlskalt war und ja auch, dass er deutliche sadistische Züge hatte.
Ralf, dass diese Fälle aufgeklärt wurden, ist Marianne Atzeroth-Freier zu verdanken. Sie verkörpert tatsächlich in diesem Fall das, was eine richtig gute Ermittlerin ausmacht. Sie hört zu, wo andere vielleicht schon abwinken, sie vertraut ihrer Intuition, auch wenn Beweise zunächst dünn erscheinen, und sie hält Stand gegen Spott, Zweifel und Widerstände, den sie ja bei der Polizei recht häufig erlebt hat. Und genau das führt am Ende dazu, dass ein grausamer Serienmörder überführt wird. Marianne zeigt ja, dass wahre Ermittlungsarbeit nicht nur Aktenstudium und Technik ist, sondern auch tatsächlich Menschlichkeit, Empathie und ein unerschütterlicher Wille. Und das, finde ich, wirklich kommt in diesem Fall auch raus, Opfer ernst zu nehmen. Ganz wichtig, eben auf die Opfer auch einzugehen. Wo andere die Aussagen von Christa S. als Spinnerei abtun, bleibt sie aufmerksam. Wo Kollegen über sie spotten, bleibt sie standhaft. Und vor allen Dingen, wo Hierarchien sie bremsen wollen, geht sie in den nächsten Schritt. Also Wahnsinn. Eine tolle Kollegin mit Akribie, Ausdauer und Mut. Ja, für sie selber war das sicher ein Beweis, dass Durchhaltevermögen und Menschlichkeit sich lohnen. Für die Polizei insgesamt war es eine Lehre. Da hat sich sicherlich eine ganze Menge verändert, dass man nicht vorschnell urteilen darf, weder über Opfer noch über Ermittlerinnen. Denn mittlerweile sind auch wirklich tolle Polizeibeamtinnen bei euch in der Polizei Hamburg in führenden Positionen tätig. Ralf, es gibt noch so viel mehr zu diesem Fall eigentlich zu erzählen. Allerdings machen wir für heute das Fass im wahrsten Sinne des Wortes zu. Worüber sprechen wir in 2 Wochen?
Wir sprechen über den Fall Thomas Wolf, der Banken ausgeraubt hat und seine Opfer in Angst und Schrecken versetzt hat. Ein sehr spannender Fall, denn Wolf war ein Meister der Tarnung und des durchinszenierten Auftritts. Wir zeigen euch, wie die Zielfahndung der Polizei funktioniert, und wir erzählen euch, wie die Polizei einen der meistgesuchten Schwerverbrecher Deutschlands gejagt hat.
Abonniert uns, wir würden uns sehr freuen. Dann verpasst ihr natürlich diese und auch andere spannende Folgen nicht. Unsere E-Mail-Adresse ist in der Folgenbeschreibung.
Wir lieben euer Feedback.
Ja, das hat er damals als Polizeipräsident auch gesagt, aber nie so gemeint.
Wir lieben euer Feedback.
Genau.
True Crime Hamburg. Wahre Verbrechen aus der Elbmetropole. Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Mehr Infos auf ndr.de/truecrimehamburg.